In der kurzen Bekanntmachung, da geht es um die Kosten und Finanzen unseres Tagessonderkongresses. Da kann ich euch Folgendes bekannt geben. Liebe Brüder, hiermit geben wir euch die Kosten und Spendeneingänge des letzten Tagessonderkongresses bekannt. Die Kosten beliefen sich auf 3.078 Euro. Gespendet habt ihr 3.593,31 Euro. Wir danken euch herzlich für eure Bereitschaft, das Werk auch in dieser Hinsicht zu unterstützen. Und nun möchten wir euch gerne über die Kosten für den jetzigen Kongress unterrichten. Unser Kostenanteil für diesen Tagessonderkongress, der beträgt 2.698 Euro. Und wir bedanken uns bei Jehova für seine liebevolle Belehrung und auf der anderen Seite für eure Wertschätzung dafür, dass ihr das so auf diese Art und Weise auch zeigt. Soweit diese kurze Information. Jetzt dürft ihr gerne wieder Platz nehmen. Wir haben jetzt etwa 3,5 Stunden göttliche Belehrung erhalten von Jehova. Und im folgenden Vortrag, und das ist auch der letzte für unseren Tagessonderkongress, ihr seid so fast schon wieder am Ende angelangt, da wird das Motto unseres Tagessonderkongresses, die verbleibende Zeit ist verkürzt, noch einmal ganz speziell hervorgehoben. Und deshalb seid ihr alle ermuntert, gut zuzuhören, aufmerksam zu sein, wenn wir das Wort noch einmal an unseren Gastredner, den Bruder Mörsel, übergeben. Und er spricht über das Thema, die verbleibende Zeit ist verkürzt. Wie nutzen wir sie?
Wenn wir das Programm des heutigen Tagessonderkongresses im Sinn haben, dann sind wir nachdrücklich daran erinnert worden, dass wir in einer Zeit erhöhter Dringlichkeit leben. Es ist wirklich zutreffend, je näher ein wichtiges Ereignis kommt, umso ernster wird die Angelegenheit. Als Veranschaulichung könnten wir an eine Schwangere denken. Über einen Zeitraum von 9 Monaten hinweg wird sich die werdende Mutter immer mehr bewusst, dass in ihr ein Kind heranwächst. Mit der Zeit lässt sich der Herzschlag des Babys lokalisieren. Die Mutter verspürt die Bewegungen des heranwachsenden Kindes. Und per Ultraschall kann man erste Bilder erhalten und feststellen, ob es sich bei dem Kind um einen Junge oder ein Mädchen handelt. Dann werden die Zeichen immer deutlicher, dass der Tag der Geburt naht. Eines Tages verspürt die Mutter einen heftigen Schmerz, eine Wehe, die anzeigt, dass das erhoffte Ereignis jetzt kurz bevorsteht. Worauf konzentriert sich nun die werdende Mutter? Dreht sich nicht alles um die unmittelbar bevorstehende Geburt? Ganz bestimmt, nicht wahr? Betrachten wir noch eine andere Situation. Wie muss Jesus gegen Ende seiner Dienstzeit empfunden haben? Je näher die Zeit für seinen Opfertod kam, umso mehr verspürte er den Ernst der Lage. Ich möchte euch gerne 2 Bibeltexte nennen, die in etwa einen Eindruck davon geben, was Jesus durchmachte und wofür er seine kürzer werdende Zeit nutzte. Das ist einmal Matthäus 26, Vers 45 und Lukas 22, Vers 44. In dem ersten Text, Matthäus 26, Vers 45, heißt es: Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Zu einer solchen Zeit wie diese ist es ist, schlaft ihr und ruht euch aus? Seht, die Stunde hat sich genaht, da der Menschensohn in die Hände von Sündern überliefert wird. Hatte Jesus etwas gegen das Schlafen und Ausruhen? Ganz bestimmt nicht, denn wir wissen von ihm, dass er bei einer gewissen Gelegenheit seine Jünger einlud, auszuruhen, sich etwas zu entspannen. Aber in dieser besonderen Situation war es offensichtlich nicht die Zeit, jetzt auszuruhen, jetzt zu schlafen. Warum nicht? Lukas 22, Vers 44 sagt, als er jedoch in Todesangst geriet, fuhr er fort, noch inbrünstiger zu beten, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die zur Erde fielen. Ja, für Jesus lief buchstäblich die Zeit ab. Er geriet in Todesangst. Schweiß wurde wie Blutstropfen. Jetzt war die Zeit, inbrünstig zu beten und nicht zu schlafen oder zu ruhen. Christen waren sich schon immer bewusst, dass die Zeit drängt. Gemäß Matthäus 24, Vers 42 sagte Jesus zu seinen Nachfolgern, wacht deshalb beharrlich, weil ihr nicht wisst, an welchem Tag euer Herr kommt. Dieses aufmerksame Warten trifft sicherlich auch heute im 21. Jahrhundert zu. Die Zeit, die verbleibt, bis Jehova das gegenwärtige böse System vernichtet, ist kürzer denn je. Was bedeuten dann die Worte, die unseren Text, unser Motto für den heutigen Tagessonderkongress aus 1. Korinther Kapitel 7, Vers 29 bedeuten? Die verbleibende Zeit ist verkürzt. Sollten für Christen der Tag statt 24 Stunden nur noch 20 Stunden haben? Oder die Stunde statt 60 Minuten nur noch 45 Minuten? Ganz bestimmt nicht. Die Verkürzung der Zeit erfolgt auf eine andere Art und Weise. Wodurch denn? Nun, man könnte das wie folgt veranschaulichen. Wir alle haben sicherlich schon davon gehört, dass jemand aus irgendwelchen Gründen des Landes verwiesen wird. Was passiert in diesem Fall? Nun, dieser Person wird eine Frist gesetzt, in der er seine Dinge packen kann, um dann die Grenze überschritten zu haben. Oft werden jemanden dafür 48 Stunden eingeräumt. 48 Stunden sind natürlich nicht sehr viel. Man kann sich vorstellen, dass es demjenigen vorkommt, als wenn seine Zeit verkürzt wurde. Er muss also diese 48 Stunden wirklich weise nutzen. Er wird sich darauf konzentrieren, wirklich das Wichtigste in diesen 48 Stunden zu erledigen. Interessant ist, was unseren Brüdern in Russland am 8. April 1951 um 2 Uhr morgens passierte. Das Jahrbuch 2008 berichtete darüber Folgendes. Um 2 Uhr morgens hämmerte es an der Tür. Mama sprang aus dem Bett und lief hin. Vor uns stand ein Polizeibeamter. Sie werden nach Sibirien verbannt, weil Sie an Gott glauben, tönte es aus seinem Mund. Sie haben 2 Stunden Zeit zum Packen. Wie muss wohl den Brüdern zumute gewesen sein? Ihnen wurden keine 48 Stunden, sondern nur 2 Stunden gewährt. Ihnen ist tatsächlich die Zeit verkürzt worden, um sich um ihre Sachen zu kümmern. Ob sie wohl ein Gefühl der Dringlichkeit verspürten? Oder was würden wir tun, wenn man uns nur 2 Stunden Zeit einräumen würde? Nun, wir würden uns sicherlich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Was lasen wir gerade in 1. Korinther 7, Vers 29, die verbleibende Zeit ist verkürzt. Welche berechtigten Fragen entstehen dann daraus für uns? Leben wir so, als ob das Ende jederzeit kommen könnte? Oder leben wir so, als sei es noch in ferner Weite? Oder käme es überhaupt nicht? Ja, unser Leben verrät, wie sehr wir auf Jehova vertrauen und ihn respektieren. Es zeigt, wie sehr wir sein Wort ernst nehmen. Das Thema des Vortrags lautet ja, die verbleibende Zeit ist verkürzt, wie nutzen wir sie? Bevor wir uns weiter mit Einzelheiten beschäftigen, möchte ich euch zuvor bitten, Papier und Stift zur Hand zu nehmen, falls das noch nicht geschehen ist. Ich möchte euch nämlich einladen, einige Hauptpunkte und Schlüsseltexte aufzuschreiben. Außerdem hilft das Notieren beim Konzentrieren und wir können uns gewisse Punkte besser einprägen. Und aus Erfahrung wissen wir, dass die Zeit zwischen 3 und 4 eine kritische Zeit ist. Was für Hauptgedanken können wir also erwarten? Nun, wir werden im Großen und Ganzen eine Betrachtung von 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 8 bis 14 durchführen. Und dann nenne ich euch gerne einmal 3 Hauptpunkte, die sozusagen das Inhaltsverzeichnis dieses Vortrags bilden. Und wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr sie euch ja gerne notieren. Der erste Hauptpunkt lautet: Jehovas Tag wird kommen wie ein Dieb. Jehovas Tag wird kommen wie ein Dieb. Der zweite Hauptpunkt: Erweist euch als solche, die bereit sind. Erweist euch als solche, die bereit sind. Und der dritte Punkt: Uns in der verbleibenden Zeit bei Gott einen guten Namen machen. Uns in der verbleibenden Zeit bei Gott einen guten Namen machen. Damit haben wir das Gerippe dieses Vortrages und wir können leicht zu diesen einzelnen Punkten einige gravierende Punkte, Schrifttexte oder wichtige Bemerkungen hinzufügen. Wir beginnen jetzt also mit dem ersten Punkt. Wie lautet er noch? Jehovas Tag wird kommen wie ein Dieb. Das ist schon mal ein Bibelzitat und basiert auf 2. Petrus 3, Vers 10. Dieses Unterthema zeigt an, dass der Tag Jehovas also überraschend und plötzlich kommt, so wie ein Dieb in der Nacht. Die Frage entsteht: Tappen wir aber dennoch im Dunkeln oder im Ungewissen, ob wir wirklich mit diesem Ereignis rechnen können? Nun, bei der Verwirklichung seines Vorsatzes lässt Jehova vorausgesagte Ereignisse genau zu der von ihm vorausgesagten Zeit eintreten. An der Zuverlässigkeit brauchen wir nicht zweifeln. Warum ist dem so? Nun, weil Jehova Gott mit größter Genauigkeit die Zeit misst. Das ist zum Beispiel in der außergewöhnlichen Präzision bei den Bewegungen der Gestirne zu beobachten. Das ist sehr vertrauenerweckend. Auch die Berichte über seine Taten sprechen Bände. Damit sich seine Verheißungen erfüllten, ließ Jehova Ereignisse exakt zu dem vorhergesagten Zeitpunkt eintreten. Und das völlig unabhängig davon, ob die dazwischenliegende Zeitspanne nur einen Tag, ein Jahr, Jahrzehnte, Jahrhunderte oder gar Jahrtausende umfasste. Wir können also ganz sicher sein, dass er seine Vorsätze hinsichtlich der Zukunft auf Tag und Stunde genau erfüllen wird. Aus dem Bibelbuch der Offenbarung wissen wir, dass Jehova beschlossen hat, Satans System zu Ende zu bringen. Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln. Aber Vorsicht! In der Christenversammlung des ersten Jahrhunderts begannen manche, über die Vorstellung zu spotten, Gott würde in die Angelegenheiten der Menschen eingreifen und Gericht üben. Wir kennen ja die warnenden Worte des Apostels aus 2. Petrus 3, Vers 3 und 4. Das wäre so ein Schlüsseltext, den wir uns gerne notieren könnten. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 3 und 4. Und wenn wir das aufgeschrieben haben, können wir gern zu unserer Bibel greifen und das aufschlagen, damit wir es gemeinsam lesen. 2. Petrus 3, Vers 3 und 4. Wir lesen hier: Denn dies wisst zuerst, dass in den letzten Tagen Spötter mit ihrem Spott kommen werden, die gemäß ihren eigenen Begierden vorgehen und sagen: Wo ist diese verheißene Gegenwart? Ja, von dem Tag an, da unsere Vorväter im Tod entschlafen sind, gehen alle Dinge genauso weiter wie von Anfang der Schöpfung an. Wir können unsere Bibel bei 2. Petrus 3 aufgeschlagen lassen. Ja, in einer Zeit, die verkürzt ist, müssen wir uns davor bewahren, die Verhältnisse falsch einzuschätzen, mit möglicherweise fatalen Folgen für uns persönlich. Deshalb hat der treue und verständige Sklave vorgesehen, dass wir uns heute mit 2. Petrus 3, Vers 8 bis 14 beschäftigen. Diese Besprechung soll dazu beitragen, dass wir als Einzelne wachsam bleiben und das Ende aufmerksam erwarten. Wir kommen jetzt zu dem ersten Vers, den wir gemeinsam lesen wollen, Kapitel 3, Vers 8. Hier lesen wir: In dies möge diese eine Tatsache euer Kenntnis nicht entgehen, Geliebte, dass ein Tag bei Jehova wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Was empfiehlt uns Petrus hier? Er empfiehlt uns, die Zeit aus Jehovas Perspektive zu betrachten. Im ersten Jahrhundert gab es offensichtlich einige, die anscheinend dachten, Gott hätte seine Verheißungen schon eher erfüllen sollen. Sie waren so ungeduldig geworden, dass sie Gott sogar als langsam betrachteten. Sie meinten, er verspäte sich, wie wir das gleich noch im Vers 9 lesen werden. Deshalb erinnerte Petrus sie daran, dass sich Gottes Ansicht über die Zeit sehr von uns Menschen unterscheidet. Er schrieb deshalb, dass ein Tag bei Jehova wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Wenn man diese Zeit umrechnet, hat ein 80-jähriger Mensch nur etwa 2 Stunden gelebt und die ganze Menschheitsgeschichte umfasst dann nur etwa 6 Tage. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist es für uns einfacher, die Handlungsweise und den Zeitrahmen Jehovas gegenüber dem Menschen einzuordnen. Bewahren wir uns also auf allen Fällen vor der Ansicht, Jehova sei langsam oder vergesse seine Verheißungen. Das ist nie der Fall. Jehova ist zuverlässig, er hält sein Wort. Unser Thema enthält ja die Frage, wie wir die uns noch zur Verfügung stehende Zeit nutzen. Wenn wir sie weise nutzen, werden wir zum Beispiel unsere Erkenntnis vertiefen und Jehova unsere Ergebenheit beweisen. Wodurch können wir unsere Erkenntnis vertiefen? Nun durch ein gutes persönliches Studium und das regelmäßige Bibellesen. Dadurch eignen wir uns die Kraft an, die wir benötigen, um auch das zu tun, wozu wir gemäß Sprüche 27, Vers 11 eingeladen werden. Was lesen wir dort in Sprüche 27, Vers 11? Es sind die bekannten Worte: Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz, damit ich dem, der mich höhnt, eine Antwort geben kann. Ja, wir können tatsächlich Jehovas Herz erfreuen, wenn wir trotz Schwierigkeiten treu bleiben und beweisen, dass Satan ein Lügner ist. Bereitet das zu wissen uns nicht große Zufriedenheit? Lasst uns deshalb weiterhin durch ein gutes persönliches Studium und regelmäßiges tägliches Bibellesen die verbleibende Zeit gut nutzen. Worauf macht uns Petrus nun im Verlauf der beiden nächsten Verse aufmerksam? Wir nehmen unsere Bibel bitte zur Hand und lesen den Vers 9 und 10. Jehova ist hinsichtlich seiner Verheißung nicht langsam, wie es einige für Langsamkeit halten, sondern er ist geduldig mit euch, weil er nicht will, dass irgendjemand vernichtet werde, sondern will, dass alle zur Reue gelangen. Doch Jehovas Tag wird kommen wie ein Dieb, an welchem Tag die Himmel mit zischendem Geräusch vergehen werden. Die Elemente aber werden vor Gluthitze aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr werden aufgedeckt werden. Warum dauern die letzten Tage des gegenwärtigen Systems länger, als es viele erwartet haben? Petrus schreibt, dass dies aus einem edlen Beweggrund geschieht. Jehova ist nicht nur mit den Ungläubigen geduldig, sondern, wie er sagt, auch mit euch. Das heißt, den Angehörigen der Christenversammlung. Bei seinem Vorgehen zieht Jehova nicht nur in Betracht, was im besten Interesse der gesamten Menschheit ist, sondern auch, was gut für seine Diener ist. Da Jehova offensichtlich noch Zeit einräumt, sollten wir ernsthaft überlegen, sind wir für den Tag Jehovas bereit? Oder gibt es vielleicht in unserem Leben Dinge, wo Änderungen erforderlich sind? Warum ist es gut, darüber einmal nachzudenken? Nun versetzen wir uns einmal in die Tage Noahs kurz zurück. Von ihm wird berichtet, dass er einmal Gottesfurcht bekundete. Dann hatte er das Projekt des Baus der Arche. Das war schon ein außergewöhnliches Projekt und nicht zu übersehen. Und außerdem war Noah auch ein Prediger der Gerechtigkeit. Also seine Gottesfurcht war außergewöhnlich, das Bauprojekt der Arche war vorhanden und er war ein Prediger der Gerechtigkeit. All das wurde von der Öffentlichkeit beobachtet. Aber veranlasste das seine Zeitgenossen, irgendetwas in ihrem persönlichen Leben zu ändern? Offensichtlich nicht. Warum haben sich die Menschen nicht geändert? Der Bibelbericht sagt, sie aßen und tranken, Männer heirateten und Frauen wurden verheiratet. Ja, die Menschen gingen so sehr ihren persönlichen Angelegenheiten und Vergnügungen nach, dass sie keine Kenntnis davon nahmen, bis die Sintflut kam und sie alle wegraffte. Genauso verhielt es sich in den Tagen Lots. Jesus gebrauchte diese Beispiele und sagte, so wird die Gegenwart des Menschensohnes sein. Was können wir heute beobachten? Tatsächlich nehmen heute viele eine überwiegend selbstzufriedene Haltung ein. Wir müssen aufpassen, dass wir davon nicht angesteckt werden. Natürlich ist nichts dagegen einzuwenden, in Maßen gut zu essen und zu trinken. Auch die Ehe ist von Jehova vorgesehen. Was aber, wenn all das zum Allerwichtigsten in unserem Leben geworden ist und geistige Interessen verdrängt hat? Sind wir dann tatsächlich für den Tag Jehovas bereit? Was könnte bei einer ehrlichen Selbstprüfung zutage treten? Könnte es sein, dass geistige Interessen in unserem Leben mehr und mehr ins Hintertreffen geraten? Dreht sich bei uns alles um das Alltägliche? Unterscheidet sich unser Lebensstil womöglich kaum noch von dem unserer Mitmenschen, die keine genaue biblische Erkenntnis haben? Wenn wir etwas derartiges bei uns feststellen, dann sollten wir das in unseren Gebeten ansprechen. Denn Jehova kann uns helfen, unsere Einstellung zu korrigieren und die Kraft geben, Änderungen herbeizuführen. Ja, er kann uns darin unterstützen, die Königreichsinteressen allem voranzustellen, richtig zu handeln und unseren Pflichten ihm gegenüber nachzukommen. Nutzen wir also die uns zur Verfügung stehende Zeit weise. Da nun Jehovas Tag plötzlich und unerwartet kommt, sollten wir eventuelle Änderungen nicht auf die lange Bank schieben, wie man so sagt, oder hinausschieben. Jesu Worte in Matthäus 24, Vers 40, 41 und 44 können uns motivieren, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und entsprechend zu handeln. Schlagen wir Matthäus Kapitel 24, Vers 40, 41 und 44 doch einmal auf und lesen diesen Text gemeinsam nach. Was lesen wir hier? Beginnend mit dem Vers 40. Dann werden zwei Männer auf dem Feld sein. Einer wird mitgenommen und der andere zurückgelassen werden. Zwei Frauen werden an der Handmühle mahlen. Die eine wird mitgenommen und die andere zurückgelassen werden. Vers 44. Deswegen erweist auch ihr euch als solche, die bereit sind, denn zu einer Stunde, da ihr es nicht denkt, kommt der Menschensohn. Was machte den Unterschied aus, dass einer mitgenommen wurde, der andere zurückgelassen wurde, eine Frau mitgenommen, die andere zurückgelassen? Jesus sagt es selbst in Vers 44, sie hatten sich offensichtlich nicht als solche erwiesen, die bereit waren. Jesus sagte, deswegen sollte man daran denken, dass der Menschensohn zu einer Stunde kommt, wo man ihn nicht erwartet. Wir müssen also bereit sein. Und deswegen sollten wir irgendwelche Änderungen nicht hinauszögern. Ja, seien wir achtsam, seien wir vorbereitet. Wie kann man das nun veranschaulichen? Mit jemandem, der in einem Erdbebengebiet lebt und sich mit seiner Familie auf den Ernstfall vorbereitet. Was wird er tun? Nun, er wird ein erdbebensicheres Haus erstehen oder bauen. Das erfordert Zeit, gute Planung und zusätzliche Mühe. Aber dadurch wird seine Familie geschützt, wenn es tatsächlich zu einem Erdbeben kommt. Sollten wir nicht dieselbe Weisheit an den Tag legen, wenn es um das Überleben des Tages Jehovas geht? Lassen wir uns also nicht ablenken. Denken wir daran, der Tag Jehovas wird kommen, wie ein Dieb. Was ist also zu tun? Nutzen wir die Zeit weise, indem wir uns auf das Wesentliche und Wichtige in unseren täglichen Aktivitäten konzentrieren. Wir wollen uns auf das Wesentliche und Wichtige konzentrieren und Nebensächliches weglassen. Soweit zu unserem ersten Punkt. Kommen wir zum zweiten. Erweist euch als solche, die bereit sind. Und dazu können wir wieder unsere Bibel zur Hand nehmen und 2. Petrus Kapitel 3, Vers 11 und 12 lesen. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 11 und 12. Da alle diese Dinge so aufgelöst werden, was für Menschen solltet ihr da sein in heiligen Handlungen des Wandels und Taten der Gottergebenheit, indem ihr die Gegenwart des Tages Jehovas erwartet und fest im Sinn behaltet, durch den die Himmel im Feuer aufgelöst werden und die Elemente für Gluthitze zerschmelzen werden. Wir sind aufgerufen worden, eine besondere Art von Mensch zu sein. Haben wir bemerkt, dass der gelesene Text keine Frage, sondern ein Ausrufesatz ist? In seinen inspirierten Briefen beschreibt Petrus, was für Menschen Christen sein sollten. Sie sollten gekennzeichnet sein durch heilige Handlungen des Wandels und Taten der Gottergebenheit. Was ist denn mit diesen beiden Begriffen gemeint? Heilige Handlungen des Wandels und Taten der Gottergebenheit? Nun, wir werden uns gleich mit diesen etwas näher beschäftigen. Und dabei wird es uns auch möglich sein, zu überprüfen, inwieweit wir die Maßstäbe Jehovas befolgen und können überlegen, ob wir gegebenenfalls Korrekturen bei uns vornehmen. Das erinnert uns an einen weiteren Schlüsseltext, den man sich notieren könnte, Psalm 139, Vers 23 und 24. Psalm 139, Vers 23 und 24. Dort schrieb der Psalmist: Durchforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine beunruhigenden Gedanken und sieh, ob in mir irgendein Weg des Schmerzes ist, und führe mich auf dem Weg der unabsehbaren Zeit. Das sind Worte, die David geäußert hat, und wir sollten wie er Jehova bitten, uns zu durchforschen und uns bei nötigen Änderungen zu helfen, damit wir für den Tag Jehovas vorbereitet sind. Petrus erwähnte die heiligen Handlungen des Wandels. Wir möchten gerne drei Bereiche hervorheben, wo wir überlegen können, ob es Möglichkeiten der Verbesserung bei uns gibt. Der erste Bereich wäre, unser Wunsch ist, vor Jehova ein reines Gewissen zu haben. Gibt es Dinge, die uns persönlich bedrücken und uns daran hindern, ein offenes, vertrauensvolles Verhältnis zu unserem Schöpfer und der Christenversammlung zu pflegen? Wenn uns das Gewissen schlägt, können wir uns vertrauensvoll an die Ältesten der Versammlung wenden. Der Jünger Jakobus hat in seinem Brief im Kapitel 5 in den Versen 13 bis 15 einladende Worte geschrieben, wenn er sagte: Ist jemand unter euch krank? Er rufe die älteren Männer der Versammlung. Sie mögen über ihn beten. Das Gebet des Glaubens wird dem sich nicht Wohlfühlenden zum Heil sein. Jehova wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Ist das nicht eine zu Herzen gehende Einladung, die Jehova an uns richtet, mit Hilfe der Ältesten der Versammlung Dinge wieder klarzustellen und unsere Freude im Dienst wieder zurückzugewinnen? Statt eine schwere Sünde zu verheimlichen, können wir durch ein Bekenntnis unser Gewissen reinigen und unser Verhältnis zu Jehova wiederherstellen. Und Jehova ist ein sehr barmherziger Vater. Über ihn berichtet die Bibel: Jehova ist ein Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und überströmend an liebender Güte und Wahrheit, der Tausenden liebende Güte bewahrt, der Vergehung und Übertretung und Sünde verzeiht. So ein liebevoller Vater ist unser Gott. Nutzen wir also die Zeit, unser Verhältnis zu Jehova wiederherzustellen. Der zweite Punkt. Unsere weltweite Bruderschaft zeichnet sich durch wahre Liebe aus. Könnte es sein, dass sich das Bild für uns etwas getrübt hat, weil wir uns mit einem Bruder oder einer Schwester überworfen haben? Das wäre nichts Ungewöhnliches. Satan benutzt gerne persönliche Differenzen, um einen Keil zwischen Diener Gottes zu treiben. Und das kann jedem passieren, unabhängig von unseren Dienstvorrechten. Was dann? Sollten wir einen solchen Zustand bewahren lassen? Ganz bestimmt nicht. Setzen wir doch alles daran, uns wieder auszusöhnen, indem wir biblische Grundsätze anwenden. Paulus schrieb zum Beispiel an die Epheser in Kapitel 5, Vers 1: Darum werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Inwiefern können wir Jehova Gott nachahmen? Jehova Gott ist dadurch bekannt, dass er uns viele Male vergeben hat. Ahmen wir doch Jehova nach, indem auch wir unserem Bruder oder unserer Schwester vergeben und ein belastetes Verhältnis unverzüglich in Ordnung bringen. Der dritte Punkt. Wir richten uns nach den hohen Sittenmaßstäben unseres Gottes aus. Und diese Sittenmaßstäbe sind uns alle aus seinem Wort bekannt. Aber wir wissen auch, dass wir in einem moralisch verdorbenen Klima leben. Und deshalb ist es angebracht, davor zu warnen, sich auf unpassende Beziehungen einzulassen. Hüten wir uns davor, am Arbeitsplatz, in Chatrooms, im Internet oder sonst wo ein enges Freundschaftsverhältnis mit jemandem von anderem Geschlecht zu beginnen und zu pflegen. Was könnte uns zur Falle werden? Jeremia 17, Vers 9 warnt uns mit den Worten: Das Herz ist verräterischer als sonst irgendetwas und ist heillos. Wer kann es kennen? Ja, in einer bestimmten Situation mag es direkt angebracht sein, vor Versuchungen zu fliehen, Schlechtes zu tun. In einer zurückliegenden Ausgabe des Wachturms, und zwar vom 15.03. des Jahres 2001, auf der Seite 13 hieß es direkt: Davonlaufen gilt manchmal als feige. Aber sich buchstäblich einer bestimmten Situation zu entziehen, ist häufig das Klügste, was man machen kann. Setzen wir also alles daran, die hohen Sittenmaßstäbe unseres Gottes einzuhalten. Das, was wir nun in den letzten Minuten besprochen haben, ist das die Realität? Ganz bestimmt. Wir möchten in den folgenden Minuten einige Interviews verfolgen. Bruder Roller hat hier mit seinen zwei Partnern Platz genommen, Bruder Pereira und Bruder Körner. Und wir wollen hintereinander zwei verschiedene Interviews hören. Zunächst einmal möchten wir hören, welche Erfahrungen ein Bruder machte in Bezug auf Änderungen, die er in seinem Leben vorgenommen hat. Bitte schön.
Bruder Pereira, du bist, wie mir gesagt wurde, mittlerweile der jüngste Älteste in der Versammlung Weinsberg. Aber bevor du als Ältester ernannt wurdest, hattest du ja auch so das Ziel, nach einem Amt eines Aufsehers zu streben, dir also noch mehr für Jehova dich auszurichten. Da war das ja bei dir, so wie ich weiß, gar nicht so leicht. Mit welchen Schwierigkeiten hattest du denn zu kämpfen?
Ja, ich arbeitete damals noch im Schichtbetrieb, sodass es mir nicht möglich war, die wöchentlichen Zusammenkünfte regelmäßig zu besuchen. Und mein Wunsch war es allerdings, mit meiner Familie regelmäßig anwesend zu sein in den Zusammenkünften.
Und wie bist du jetzt dieses Problem angegangen?
Nun, ich habe mich mit diesem Wunsch an Jehova gewandt im Gebet und habe das wirklich als Gegenstand meiner Gebete gemacht.
Und was war jetzt das Ergebnis deiner Gebete?
Ja, kurze Zeit daraufhin, da gab es eine interne Stellenausschreibung bei uns in der Firma. Da haben sie jemanden gesucht mit meinem Beruf. Und ich habe mir da nicht sehr viele Hoffnungen gemacht, weil damals bei meiner Einstellung hieß es schon, es ist eine sehr begehrenswerte Abteilung, dahin zu kommen. Und da würden sich immer sehr viele Tausende hinbewerben. Aber gerade ich habe dann diese Stelle bekommen.
Tja, ist schon beachtlich, gell? Aber ich weiß ja natürlich, dass mit dieser neuen Aufgabe auch wiederum neue Schwierigkeiten auf dich zugekommen sind. Wie gingst du jetzt die Sache weiter an? Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, mein Chef hat damals gesagt, ich sollte eine Fortbildung besuchen. Diese Fortbildungsmaßnahme, die würde 2 Jahre lang dauern und die wäre an verschiedenen Abenden in der Woche. Ich war damals schon als Dienstamtgehilfe ernannt worden und wollte natürlich da auch keine Abstriche machen. Ich war im Versammlungsgeschehen fest eingebunden. Was sollte ich also tun?
Ja, und was hast du dann getan?
Ja, also auch da habe ich Jehova um Rat gebeten im Gebet. Ich habe ihn auch da um Anleitung gebeten und er hat mir dann auch diese Anleitung gegeben.
Also das hat geklappt dann?
Ja, ich habe dann den Entschluss getroffen. Ich bin zu meinem Chef hingegangen und habe gesagt, ich werde diese Abendschule nur besuchen, wenn er mir dienstags um 12 Uhr freigibt, dass ich dienstags nur bis 12 Uhr arbeiten tue, weil wir hatten damals noch unseren Versammlungsbuchstudium und da wollte ich auch nicht Abstriche machen und da fehlen. Und wir hatten um 15.30 Uhr das Rentnerbuchstudium bei uns in Weinsberg und da konnte ich dann auch da anwesend sein. Ich habe zu meinem Chef gesagt, wir haben ein Bibelstudium.
Ja.
Das hat dann geklappt.
Prima. Obwohl du ja noch kein Rentner bist, warst du da dabei. Also es gehört schon eine Menge Mut und auch Überwindung dazu, so für seinen Glauben Stellung zu beziehen. Jetzt interessiert uns natürlich auch, bist du denn für diesen Mut, für diesen Eifer auch gesegnet worden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich darf, wie du schon erwähnt hast, seit kurzem auch als Ältester dienen in der Versammlung Weinsberg. Es macht mir sehr viel Freude, auch betraut worden zu sein mit einer Predigtdienstgruppe. Ich darf auch die betagten Brüder und Schwestern bei uns in der Versammlung betreuen. Außerdem haben wir genug Zeit als Familie, die Zusammenkünfte zu besuchen und wir können auch mindestens einmal im Monat als Familie im Predigtdienst stehen. Und dafür bin ich Jehova wirklich sehr dankbar.
Ja, da freuen wir uns mit dir bestimmt alle miteinander zusammen. Hab vielen Dank für deine schönen Ausführungen.
Wir haben jetzt also darüber gesprochen, wie man mit heiligen Handlungen des Wandels umgeht. Und wir möchten nun auch über die Taten der Gottergebenheit etwas nachdenken. Was versteht man unter Gottergebenheit? Nun, Gottergebenheit heißt, Jehova persönlich loyal zu sein. Auch unter diesem Teil möchten wir wiederum drei Möglichkeiten der Anwendung betrachten. Und durch sie haben wir Gelegenheit, unser Verhältnis zu Jehova zu festigen. Welche Dinge sind das? Das Gebet, das regelmäßige Bibellesen und der Studierabend der Familie. Ganz bestimmt gehören diese drei Dinge zu den dringenden und nützlichen Aufgaben, die wir uns für die verkürzte Zeit vornehmen sollten. Was können wir zum Gebet sagen? Nun, durch das Gebet haben wir ein vertrautes Verhältnis zu Jehova. Es zu verbessern, ist sicherlich stets ein lohnendes Ziel. Was können wir denn beim Beten bedenken? Einmal wäre es überlegenswert, sich genügend Zeit für das Gebet zu nehmen. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Wir leben in hektischen Tagen und Zeit ist bei uns allen Mangelware. Auf welche Art und Weise haben viele dem Gebet mehr Zeit widmen können? Indem sie früh morgens etwas eher aufgestanden sind. Dadurch haben sie sich Zeit für das Gebet geschaffen. Haben wir manchmal schlaflose Nächte? Vielleicht beunruhigt uns etwas? Dann könnten wir wie der Psalmist die Gelegenheit ergreifen und Gott unser Herz ausschütten, so wie das Psalm 63, Vers 6 zum Ausdruck bringt. Oder vielleicht können wir auch tagsüber öfters ein kurzes Gebet sprechen. Auch hier sagte der Psalmist zu Gott, zu dir rufe ich unablässig den ganzen Tag. Das wäre also einiges zu dem Gedanken, zum Beten Zeit nehmen. Eine andere Überlegung ist, können wir die Qualität unserer Gebete verbessern? Obwohl es nicht notwendig ist, viele Worte zu machen, mag es manchmal angebracht sein, auch längere Gebete zu sprechen, indem wir Jehova unsere Gedanken und Empfindungen zum Ausdruck bringen. Von Jesus wissen wir, dass er einmal die ganze Nacht betete. Unsere Gebete werden auch bedeutungsvoller, wenn wir vorher darüber nachdenken, was wir im Gebet erwähnen möchten. Eine weitere Überlegung zu unseren Gebeten hat damit zu tun, dass wir dabei an Personen denken können und sie erwähnen, von denen wir wissen, dass sie auf Jehovas Hilfe angewiesen sind. Und eine letzte Überlegung hat damit zu tun, dass wir natürlich nicht vergessen wollen, Jehova Dank zu sagen und ihn zu lobpreisen. Das sind nur einige wenige Anregungen in Verbindung mit dem Gebet und wie wir Jehova näher kommen können. Jehova lädt uns ein, das zu tun. Nehmen wir doch seine Einladung an. Ein zweiter Punkt. Wir stärken unseren Glauben und werden mit Jehova vertraut, indem wir täglich in seinem Wort lesen. Wir kennen aus Josua 1, Vers 8 das Gebot, das Wort Jehovas täglich zu lesen. Und je weiter wir in der Zeit des Endes voranschreiten, umso wichtiger ist es bestimmt, diesem Gebot nachzufolgen. Am wichtigsten ist es nicht, wie viel Zeit wir jeweils für das Bibellesen nehmen, sondern dass wir es regelmäßig tun. Ideal wäre es natürlich, wenn wir täglich eine halbe oder sogar eine Stunde Zeit hätten, um ununterbrochen in der Bibel zu lesen, darüber nachzudenken, wie wir es anwenden können. Aber lässt unser Zeitplan das überhaupt zu? Möglicherweise nicht. Realistischer mag es sein, wenn wir täglich eine Viertelstunde oder vielleicht nur 5 Minuten, dann aber regelmäßig täglich in der Bibel lesen und uns einige Gedanken über die Anwendung machen. Ja, es mag besser sein, nur wenige Minuten in der Bibel täglich zu lesen, als nur ab und zu in der Bibel zu lesen. Fassen wir also den Vorsatz, täglich in der Bibel zu lesen. Dieses Leseprogramm kann man dann nach Möglichkeit durch tieferes Nachforschen ergänzen. Kommen wir zum dritten Punkt unserer Überlegung. Durch den Studierabend der Familie können wir unsere Ergebenheit gegenüber Jehova vertiefen. Seit Anfang 2009 wird uns dieser Studierabend durch die Sklavenklasse nahegelegt. Und ob wir nun alleinstehend sind oder eine Familie bilden, ein Abend sollte für das persönliche Studium reserviert werden. Wie nutzen wir diese Gelegenheit, um uns geistig auf den Tag Jehovas vorzubereiten und unseren Glauben zu stärken, indem wir an Erkenntnis zunehmen? Viele Brüder haben sich sehr positiv über diesen Abend des gemeinsamen Studiums geäußert. Um herauszufinden, was am besten besprochen werden sollte, ist es für Familienhäupter wichtig, sich gut vorzubereiten und sich mit der Ehefrau und gelegentlich auch mit den Kindern zu beraten, was sollte an diesem Abend besprochen werden. Das erinnert auch an den Bibelbericht über Esra. In seinem Bibelbuch Kapitel 7, Vers 10 schrieb er: Er hatte sein Herz bereit gemacht. Esra legte offensichtlich großen Wert auf gute Vorbereitung. Er hatte die richtige Verfassung, um das Gesetz Jehovas aufzunehmen, indem er sein Herz dafür öffnete. Und wir möchten gerne diesem Muster folgen. Nun möchten wir auch das zweite Interview verfolgen und einmal hören, wie in einer Familie dieser Abend gestaltet wird. Bitte schön.
Bruder Körner, du bist ja Vater von 3 Kindern, dienst in der Versammlung Neckarsulm-Nord als Koordinator der Ältestenschaft und nicht genug, bist auch noch Vorsitzender des Krankenhausverbindungskomitees. Bei so vielen Aufgaben fragt man sich, wie bekommt man denn das alles unter einen Hut? Wir haben ja jetzt kennengelernt, wie wichtig der Studierabend ist. Was macht ihr da?
Also wir haben gelernt, den Studierabend als Fixtermin anzusehen, das heißt ein fester Tag, eine feste Uhrzeit. Und wir haben auch einen Ausweichtermin vereinbart, wenn mal alle Stricke reißen, dass man das doch noch in dieser Woche dann durchführen kann.
Und was besprecht ihr so in der Familie an eurem Studierabend?
Sind Themen, die die Liebe und Ergebenheit zu Jehova betreffen, die unsere christliche Persönlichkeit weiter ausbilden können und vor allem auch die unseren Glauben stärken, dass man also auch mit Widerstand klarkommt, sei es in der Schule oder auch am Arbeitsplatz. Im Moment studieren wir zum Beispiel auch das Buch, das wir neu erhalten haben, Thema Apostelgeschichte, wo aus dem 1. Jahrhundert Erfahrungen gezeigt werden.
Und wie entscheidest du jetzt, was die Familie am besten benötigt? Welcher Stoff?
Die Impulse kommen zum Großteil von meiner Frau, die tagsüber mehr Zeit noch mit den Kindern verbringt. aber auch Beobachtungen oder auch Äußerungen der Kinder, die tragen dazu bei, dass man sich auf das eine oder andere Thema vorbereiten kann. Und interessant ist dabei auch, dass wir es auch von Zeit zu Zeit so machen, dass wir die Kinder einfach fragen, was würde euch interessieren. Da machen wir dann so eine kleine Checkliste und dann versucht man diese Punkte nach und nach mit einzuarbeiten.
Gut, wie sieht jetzt so ein Studierabend bei euch eigentlich aus? Wie könnten wir uns jetzt das vorstellen?
Nun, zum einen muss man sich gut vorbereiten. Hauptsächlich, denke ich, ist es wichtig zu wissen, was möchte man an diesem Abend erreichen. Also wenn jetzt ein Thema gestellt ist, was ist das Ziel? Und da beschäftige ich mich gedanklich vor allem auch damit, wie man das dann rüberbringen kann. Und dann ist es auch so, dass wir auf eine entspannte Atmosphäre achten, dass jeder aufnahmebereit ist. Auch der Kleinste mit 2 Jahren, der sitzt halt dann am Fußboden und hört zu oder beschäftigt sich dann halt nebenher mit dem Thema, Geschichtenbuch oder Ähnlichem. Also er ist auf jeden Fall dabei, er beobachtet es mit.
Jetzt mal ganz indiskret gefragt, hat das immer so bei euch geklappt oder gab es da vielleicht auch gewisse Schwierigkeiten, die ihr überwinden musstet?
Ja, also ich sage es mal ganz ehrlich, wir haben es uns einfacher vorgestellt. Wir haben den Dienstagabend ausgesucht, weil das der Abend war, wo wir unser Versammlungsbuchstudium immer hatten. Wir haben aber festgestellt, dass das in der Familie unter Umständen schwieriger umzusetzen ist, wenn so ein Termin in der Versammlung stattfindet. Also die Lehre haben wir ziehen müssen. Unsere Tochter, die ist noch in der Ausbildung, schichtet aber von Zeit zu Zeit. Dann sind die meisten Anrufe bezüglich des KVKs an den Abenden. Und mittlerweile ist es so, dass ich dann da auch schon mal nachfrage, ist es ein Notfall oder kann ich auch später zurückrufen, dass man die reservierte Zeit möglichst auskaufen kann.
Ah ja, und wie profitiert ihr jetzt so als Familie von eurem Studierabend, von dieser Regelmäßigkeit?
Also außer, dass die Familienbande gefestigt werden, ist es vor allem so, dass wir uns als Familie geistige Ziele setzen können und auch zusammen darauf hinarbeiten. Und das ist eigentlich was, wo uns hilft, wachsam zu bleiben. Und das ist so etwas, was wir sehr schätzen.
Prima. Das macht uns Mut, die verbleibende Zeit richtig auszukaufen. Hab auch du vielen Dank.
Ja, wir haben das wirklich sehr geschätzt. Nun haben wir den zweiten Hauptpunkt unseres Vortragsthemas besprochen. Erweist euch als solche, die bereit sind. Wir hatten gestützt auf 2. Petrus 3, Vers 11 und 12 besonders hervorgehoben, wie man durch heilige Handlungen des Wandels und durch Taten der Gottergebenheit Jehovas Anerkennung erlangen kann. Und bei alledem, was wir uns vorgenommen haben mögen, möchten wir daran denken, was es für uns heute bedeutet, dass die verbleibende Zeit verkürzt ist. Wir möchten uns also nicht von den weniger wichtigen Dingen ablenken lassen, sondern das tun, was für uns wirklich nützlich ist. Wenden wir uns nun noch dem dritten und letzten Punkt zu. Uns in der verbleibenden Zeit bei Gott einen guten Namen machen. Dazu können wir gleich wieder unsere Bibel zur Hand nehmen und 2. Petrus Kapitel 3 aufschlagen oder zur Hand nehmen und die Verse 13 und 14 lesen. 2. Petrus 3, 13 und 14. Doch gibt es neue Himmel und eine neue Erde, die wir gemäß seiner Verheißung erwarten, und in diesen wird Gerechtigkeit wohnen. Deshalb, Geliebte, da ihr diese Dinge erwartet, tut euer Äußerstes, um schließlich von ihm fleckenlos und makellos und in Frieden erfunden zu werden. Ja, Jehova verheißt neue Himmel und eine neue Erde. Dieses Ziel möchten wir sicherlich alle gerne erreichen. Was bleibt da für uns zu tun übrig? Nun, wir müssen uns immer wieder anhand des Wortes Gottes prüfen. Paulus schrieb ja an die Korinther in seinem 2. Brief, Kapitel 13, Vers 5, prüft immer wieder, ob ihr im Glauben seid. Bewährt euch immer wieder. Um zu prüfen, ob wir im Glauben sind, ist es erforderlich, ob unser Verhalten mit dem übereinstimmt, was wir aus der Bibel gelernt haben. Und um uns zu bewähren, müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie es um unser geistig Gesinntsein steht. wie scharf unser Wahrnehmungsvermögen ausgeprägt ist und wie weit unsere Glaubenstaten gehen. Selbst wenn wir Jehova schon seit vielen Jahren treu dienen, dürfen wir es uns nicht erlauben, unaufmerksam zu werden. Es könnte sonst sein, dass wir einem Schiff gleichen, das vom Kurs abkommt. Wenn es vom Kurs abkommt, verfehlt es sein Ziel. Achtet der Kapitän nicht aufmerksam auf Wind und Strömung, kann das Schiff schnell am sicheren Hafen vorbeigleiten und auf Klippen zerschellen. Wenn wir nicht aufmerksam auf die kostbaren Wahrheiten in Gottes Wort achten, könnten wir leicht von Jehova wegdriften und im Glauben Schiffbruch erleiden. Bezeichnend ist, dass es eher selten vorkommt, dass sich jemand plötzlich und willentlich von Jehova lossagt. Meist werden die Betreffenden ganz allmählich in etwas verwickelt, was sie davon ablenkt, Gottes Wort Aufmerksamkeit zu schenken. Fast unmerklich driften sie dann in die Sünde ab. Und wie ein schlafender Kapitän wachen sie erst auf, wenn es zu spät ist. Davor möchten wir uns in der weit fortgeschrittenen Zeit ganz bestimmt bewahren. Denken wir aber daran, mit Jehovas Hilfe kann jeder von uns gelingen haben. Durch sein Wort und seinen Geist können wir schlechten Einflüssen widerstehen und kostbare Eigenschaften wie die Frucht des Geistes entwickeln und die neue Persönlichkeit anziehen. Es liegt an uns, Jehova zu lieben, und durch diese Liebe können wir auch bis zum Ende treu ausharren. Lasst uns deshalb alles daran setzen, uns jetzt bei Jehova einen guten Namen zu machen. Dann sind wir bei ihm wirklich gut aufgehoben und wir stehen unter seinem Schutz. Dies wird uns durch Sprüche Kapitel 3, Vers 23 und 26 bestätigt. Dieser Text lohnt sich wirklich aufzuschreiben, zu notieren und zu Hause auch noch einmal nachzulesen. Sprüche 3, Vers 23 bis 26. Er sagt unter anderem, dass wir auf dem Weg der Sicherheit wandeln, wir keinen Schrecken empfinden werden und wir uns nicht fürchten brauchen, denn Jehova wird sich in Wirklichkeit als unsere Zuversicht erweisen. Er wird unseren Fuß bestimmt vor dem Fang bewahren. Wenn wir einen guten Namen bei Jehova haben, werden wir auf der sicheren Seite stehen. Ja, wenn wir uns diesen Namen erwerben, werden wir auch darüber hinaus in das Gedenkbuch Jehovas eingeschrieben. Er wird uns bewahren, wenn er Satans Welt vernichtet. Selbst wenn wir vor dem Ende dieses Systems sterben sollten, wird uns Jehova in seinem neuen System zu neuem Leben erwecken. Jehova ist absolut vertrauenswürdig. Er hält sein Wort. Bleiben wir also freudig und hoffnungsvoll in der Erwartung der neuen Welt. Gerne möchten wir unser Äußerstes tun, um schließlich von ihm fleckenlos und makellos und in Frieden erfunden zu werden, da die verbleibende Zeit verkürzt ist. Damit sind wir heute Nachmittag zum Abschluss unseres Tages-Sonderkongresses gekommen und wir freuen uns, dass wir ein solch schönes Programm miteinander erleben konnten.